Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Der beinhaltet heute kein neues Interview für dich, sondern ein Interview aus unserem Dummy-Training-Online-Kongress aus dem Jahr 2025. Und da vorgestern, die Anmeldung für das Jahr 2026 geöffnet hat, sprich du dich für den vierten Dummy Training Online Kongress ab sofort anmelden kannst, um hier wieder im Februar kostenfrei eine riesen Bandbreite an Vorträgen und Interviews rund um das Thema Dummy Training dir zu sichern. Habe ich mir gedacht, ich schaue noch mal, was waren so sehr beliebte Beiträge und was könnte vielleicht auch in Form eines kleinen Podcast-Episodchens hier für dich entsprechend auch interessant sein. Und ein Thema, was für viele super wichtig war, war das, welches ich mit Nicole Falasadowski besprochen habe, denn da geht es um den Stopppfiff. Und der Stopppfiff ist ja bekanntermaßen in der Dummyarbeit etwas, was die ein oder andere Hürde mal so voreinstellen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. Die Anmeldung zum Jahr 2026 verlinke ich dir natürlich hier einmal unter dieser Folge. Das heißt, du kannst sofort mit hineinspringen in die Anmeldung zum nächsten Kongress. Verpasst damit nichts, auch keine tolle Aktion vorher, keine Rabattaktionen währenddessen. Und ich würde sagen, los geht's. Und nun geht's weiter mit dem Interview. Wir sind im nächsten Expertengespräch beim dritten Dummy Training Online Kongress und sicherlich mit einem Thema, was, wenn wir irgendwo so ein bisschen mehr mit unserem Hund machen wollen, auch uns immer auf die Füße fallen wird. Und ich glaube, es ist so ein Punkt, der bei ganz, ganz vielen immer, vielleicht schon graue Haare auch hervorbringt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einen vor große Hürden stellt. Und mit dem Thema Stopppfiff habe ich heute ein, oder zu dem Thema Stopppfiff, werde ich mich heute mit Nicole Falasadowski hier unterhalten. Liebe Nicole, schön, dass du da bist und dass du zugesagt hast, hier mit bei zu sein.
Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Thema Stopppfiff uns genauer ansehen werden.
Perfekt. Liebe Nicole, magst du dich für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, einmal ganz kurz versuchen, kurz ist immer gut gesagt, wenn man schon so lange mit den Hunden unterwegs ist, aber magst du dich vielleicht versuchen, hier einmal so in Kürze ein wenig vorzustellen, wer bist du, was machst du, was ist so deine Leidenschaft, was gehst du nach?
Ja, also meine Leidenschaft, glaube ich, lässt sich ganz für die Teilnehmerinnen, glaube ich, ganz verständlich kurz charakterisieren, damit rein. Ich mache das schon seit ungefähr 30 Jahren. Seit 1996 bin ich dem Dummy-Training verfallen mit unterschiedlichsten Hunden. Wir haben Arbeitsgoldens aus britischen und US-amerikanischen Linien, aber auch Toller, mit denen wir erfolgreich auf Working-Tests starten und eben jetzt gerade wieder junge Goldens und junge Toller am Ausbilden sind und am Aufbauen sind eben für spätere Working-Tests. Genau. Eine weitere zusätzliche Leidenschaft von mir ist wissenschaftliches Arbeiten. Ich habe ja ein Forschungsdoktorat in Verhaltensanalyse und in Verhaltensbiologie. Und das ist natürlich auch was ich versuche, in meine Arbeit als Hundeverhaltensberaterin, Hundetrainerin und Dummy-Trainerin mit reinzubringen. Und das wird sich, glaube ich, auch heute in dem Gespräch mit dir, Christina, weiter zeigen.
Sehr gut. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich glaube, du hast das Thema nicht einfach so gewählt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es dir in Bezug auf die Arbeit mit deinen Klienten auch immer wieder auffällt, dass es hier doch einige Sachen gibt, die, naja, etwas schwierig sind, zumindest dann in der, ich würde mal sagen, zuverlässigen Ausführung, in jeder Erregungslage, sagen wir mal so, oder in jeder Motivationslage. Was war dein Beweggrund zu sagen, das ist jetzt mal wirklich das Thema, womit ich gerne hier mit dabei wäre?
Ja, also wie du schon ganz richtig angesprochen hast, Christina, es ist tatsächlich ein Thema oder der Stopfhief ist ein Thema, das mit manchen Hunden sehr locker und einfach umzusetzen ist, zumindest mal auf kürzere Distanzen. Und dann wieder gibt es eben Hunde oder Teams, besser gesagt Hund-Mensch-Teams, wo es richtig hakt. Da kann es eben sein, dass zum einen eventuell einmal auf kurzer Distanz das gut geübt wurde, aber dann eben und der Hund das flüssig zeigen kann, das Stoppen auf Signal. Aber es dann eben sein kann, dass der Hund auf größere Distanzen dieses Signal eben oder das dazugehörige Verhalten nicht mehr abrufen kann, dass da einfach in dem Generalisationsprozess was schiefgangen ist, was übersehen wurde. Das ist ein Bereich, der passieren kann. Es gibt aber auch noch zusätzliche Problemstellen, die auftreten können. Zum Beispiel kann es sein, dass Hunde sich schwer tun aus vollem Speed zu stoppen. Das ist einmal eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die meiner Erfahrung nach fast öfter vorkommt als die aus der vollen Geschwindigkeit stoppen, ist die Sache des Stoppen, des Unterbrechen des Verhaltens aus der Suche oder wenn der Hund schon im Suchen ist und da dann zu sagen, stopp, unterbrich, was du machst. Orientiere dich um zu mir, verharre kurz, warte auf mein nächstes Signal. Und das sehen wir schon, alleine schon in dieser Erklärung, sehen wir schon, wie viel da eigentlich an Verhalten in diesem Stoppsignal drinnen steckt. Das heißt, es ist nicht nur unter Anführungszeichen lapidar das Sitzpfiff, dass der Hund lernt, sich auf Signal hinzusetzen, sondern wir haben da viele zusätzliche kleine Segmente, die für die Hunde tatsächlich schon unterschiedliche Verhaltensweisen sind. Und das Allerwichtigste ist eben, den Hunden zu lernen, das, was sie gerade tun, zu unterbrechen und sich zu uns umzuorientieren. Man könnte also sagen, das Stoppsignal ist eigentlich ein Unterbrechungssignal. Hör auf mit dem, was du gerade tust. Und orientiere dich um zu mir, ist auch ein Umorientierungssignal. Und dann haben wir tatsächlich auch noch die Dimension der Dauer. Weil das Abbrechen von einem Verhalten, das Umorientieren, das sind Verhaltensweisen, die haben nicht wirklich eine Dauer. Das ist, okay, ich stoppe jetzt und drehe mich währenddessen oder dann, nachdem ich langsamer geworden bin, zu dir um. Aber wir haben dann eben auch die Dimension der Dauer, nämlich des Verharrens, des Wartens dort, wo der Hund eben zu stoppen, ins Stoppen gekommen ist und zu warten eben auf das nächste Signal. Und das ist gleich auch dann noch eine zusätzliche Fehlerquelle, die zum Glück nicht mehr besonders oft auftritt bei mir im Training. Mit Klienten eben so, aber was wie früher immer wieder gesehen habe, ist, dass versucht wurde, dass den Stopppfiff und das Einweisen, also die Handsignale, gleichzeitig zu üben. Und das ist halt natürlich eine schwierige Geschichte, weil ich glaube, es ist jetzt schon klar geworden, dass zumindest der Stopppfiff sehr ein komplexes Verhalten ist, das eigentlich eine Sequenz an unterschiedlichen Verhaltensweisen ist. Und natürlich soll man auch die Handsignale eben dann auch getrennt sozusagen aufbauen und üben. Und erst dann, wenn wirklich beide Komplexe, also sowohl das Stoppsignal als auch die Handsignale, wenn die beide flüssig gezeigt werden können, auf größere Distanz gezeigt werden können, dann kann man sie eben in den Übungen zusammenfügen. Aber wichtig ist eben der getrennte Aufbau. Genau.
Da sind wir schon mittendrin im
Mittendrin, es geht
Geschehen.
schnell.
Mittendrin im Geschehen, weil ich glaube, das ist immer der schwierigste Punkt. Jetzt gar nicht unbedingt nur auf den Stopppfiff bezogen, sondern auf viele Verhaltensweisen, die wir ja so im Dummy-Training haben, dass es erstmal daran geht, wenn ich etwas übe, zu verstehen, dass wir mit sehr vielen Verhaltensketten arbeiten, dass da sehr viele Dinge hintereinander abverlangt werden, die für uns Menschen dann immer ganz selbstverständlich sind, dass die
Easy
zusammengehören.
cheesy für uns Menschen. Aber es ist
Genau,
ein Wahnsinn. Und
hintereinander weg und zack,
richtig.
warum macht er das denn jetzt nicht?
Richtig.
Und dann auch so diesen Weg erstmal zu finden, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier meinetwegen einen Welpen oder einen jungen Hund, mit dem ich starte. Der kann ja von diesen Verhaltensketten noch nicht so viel wissen. Also muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Verhalten irgendwann mal von ihm sehen wollen würde, was ist denn die kleinste Einheit davon? Oder was ist denn so das kleinste Ding davon, was ich dem Hund beibringe?
Richtig.
Und das ist immer so die Kunst beim Aufbau, eben auch
Ist es,
zu
ist es, ist
lernen,
es.
nicht direkt hier alles zu erwarten, sondern erstmal
Richtig.
zu überlegen, so. Also das ist immer, ich
Wie
werde
kann ich aufsplitten? Genau. Und auch
genau.
da ist es oft von Team zu Team unterschiedlich. Manche Hunde können schon, sagen wir mal, mehrere Verhaltensweisen gleichzeitig zeigen, also zum Beispiel aufmerksam sein und bopsch am Boden, also sitzen. Und für andere wiederum ist es zu viel schon. Also es ist wirklich, man muss es auch immer individuell an das jeweilige Team, speziell an den Hund anpassen. Und wichtig als Frauchen, als Herrchen ist immer mir zu überlegen, wie du ganz richtig gesagt hast, Christina, wie kann ich dieses komplexe Verhalten, das aus mehreren Gliedern besteht, diese Sequenz, wie kann ich die am besten aufsplitten und worauf lege ich am besten als erstes meinen Fokus? Und da ist es so, dass ich für mich in den letzten 20 Jahren, 15, 20 Jahren, sich eben im Training nicht nur mit den Klienten, sondern natürlich auch mit meinen eigenen sehr, sehr unterschiedlichen Hunden. Also nicht nur von den Rassen her, sondern auch innerhalb der Rassen sehr, sehr unterschiedlichen Hunden, die unterschiedliche Bedürfnisse auch im Training haben und hatten. Welche Schwerpunkte lege ich? Und da hat sich eben herauskristallisiert, dass gerade für die schnellen Hunde es immens wichtig ist, dass ich schon am Beginn des Stopppfiffs zu üben, die Dimension der Dauer mit reinnehme. Und das kann ich natürlich dann sehr schön sekundenweise aufbauen. Also ich baue zuerst wirklich das Verharren auf und baue da dann vielleicht schon ein bisschen Mini-Ablenkungen ein, wie dass ich zum Beispiel mal so einen Wiegeschritt nach hinten mache und dann gibt es die Belohnung entweder dort am Punkt oder was auch immer ganz wichtig ist, was auch oft untergeht im Enthusiasmus, wenn man dann im Training drinnen ist, dass man sich überlegt, okay, was möchte ich später haben? Beim Stopppfiff ist das Ziel, dass der Hund in der Distanz, ja, also später dann 100, 150, 200 Meter, je nachdem, wie fortgeschritten der Hund dann tatsächlich ist, der Hund verlässlich stoppt, also die ganze Sequenz dann zeigt. Und da ist es aber dann eben wichtig, dass der Hund, gerade die schnellen Hunde, eben verharren. Und das kann ich eben schon am Beginn, schon mit dem Welpen, mit dem Junghund mit einbauen, indem ich eben wirklich sekundenweise diese kleine Dauer aufbaue und auch schaue, dass ich mit dem Hintergedanken, was ich später möchte, den Belohnungspunkt weg von mir habe. Das heißt, ich kann entweder dann sagen, okay, ich werfe ein größeres Stück Leckerli, gibt das Freisignal, saus oder frei und werf dann das Leckerli quasi hinter den Hund und der Hund darf als Belohnung eben sofort dem Leckerli nachlaufen und das suchen und fressen. Oder wenn jemand nicht mit Futter arbeiten möchte, was völlig legitim ist, und so, und dann, oder vielleicht auch einen Hund hat, der nicht ganz so
Nicht
Futter
aufschauen.
motiviert, genau, richtig, nicht ganz so Futter motiviert ist, sondern für den Spiel besser ist, dann kann ich natürlich auch ein Spielzeug nehmen, das halbwegs gut fliegt und eben auch schauen, Freisignal, und dann das Spiel eben hinter den Hund werfen, sodass für den Hund von Anfang an klar wird, ist auf Distanz zu bleiben. Und da wäre es eben dann kontraproduktiv, wenn ich den Hund dann zu mir herhole und bei mir dann belohne. Da mache ich es dem Hund dann schwieriger eigentlich, eben zu verstehen, okay, bei
Bleib
dieser
draußen.
Übung, bei diesem Signal bleibe ich auf Distanz. Genau.
Das hast du schon so ein bisschen durchblicken lassen, wie dann scheinbar auch gerne deine Herangehensweise erstmal ist, wenn
Richtig.
du, egal ob jetzt junger Hund, also ich sage mal, der Hund,
Ganz
der
egal.
einsteigt ins Training,
Genau.
wie du damit startest. Also du arbeitest auch sehr gerne mit Futter, habe ich dann jetzt so ein bisschen
Absolut,
gehört.
genau, richtig.
Da entsprechend und eben auch mit dem auf die Entfernung den Hund dann auch zu belohnen. Da ist
Genau.
immer schon direkt, also ich erlebe das, weil ich ja auch relativ viel so auf Insta-Videos mache und so ein Post und dann ist immer so der erste Einwand, ja, okay, jetzt hat er kurz geha also ne, ich mache das sehr gerne auch, erstmal, okay, nur das Verharren ist mir egal, ob er sitzt oder steht, egal was
Genau.
der anbietet, zack, er macht es draußen und dafür gibt es dann auch die Belohnung.
Genau.
Dann ist bei vielen im Kopf schon, ja, aber der soll ja dann auch mal, also der soll ja eigentlich da bleiben, bis ich was anderes. Das ist schon immer direkt
Ja.
der erste Knoten im Kopf, merke ich dann. Der soll ja aber da bleiben. Ja, aber im
War, hat er ja auch gemacht. War ja für kurze Sekunden an zu Beginn. Ich kann ja nicht gleich schon erwarten, dass der Hund eine halbe Minute dort verharrt, sondern eben angepasst an den jeweiligen Hund kann ich mal sagen, okay, 2 Sekunden, mal 5 Sekunden, mal nur 1 Sekunde. Also auch da unbedingt schauen auf die Variabilität im Training. Wir wollen ja nicht, dass die Hunde diese Übungen, und das ist auch oft was, eine Fehlerquelle, die Hunde diese Übungen auswendig lernen, sondern wir wollen, dass sie quasi, und es geht schon mit dem Stopppfiff in das, so ein bisschen rein in das Thema Konzepttraining, weil sie müssen schon dieses Konzept von dieser Verhaltenskette, und eben auch dem Verharren der Dauer, richtig lernen und auch verstehen. Also wir haben da ja schon auch relativ schwierige kognitive Prozesse, die da laufen und die Hunde schaffen müssen. Und deshalb startet man mal mit kürzerer Dauer und kann das ja dann variabel, wie gesagt, ausdehnen. Und dann ist immens wichtig, und das ist auch was, was oft unterschätzt wird, das Freisignal, das Auflösungssignal, wie auch immer man das benennen möchte oder bezeichnen möchte, das ist natürlich immens wichtig. Dass klar wird in dieser Übung, wo ich mich quasi nur auf das Stoppen und Verharren konzentriere, ist es wichtig, dass ich dann das Freisignal gebe, das klar ist für den Hund, jetzt ist quasi die Dauer beendet, dieses Verhalten beendet, und es kommt meine Belohnung geflogen, oder das Frauli kommt oder das Herrli kommt und gibt mir die Belohnung direkt ins Maul zum Beispiel. Also je nachdem, wie es halt dann passt. Also das ist immens wichtig. Wir wollen vermeiden, dass die Hunde das Signal, und dass sie das wirklich auch schon von Beginn an lernen, dass sie das Signal selbstständig auflösen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und ich glaube, das ist da oftmals die Krux.
Genau, hast du
Und
eben auch schon bei dir beim ersten Erzählen auch ja direkt gesagt, ne? Immer vor dem, dass ich eben das Leckerchen nach hinten werfe, mein Freigabesignal. Natürlich würde der junge Hund wahrscheinlich nicht anders handeln, wenn ich mein Freigabesignal nicht davor geben würde. Aber es ist ja so langfristig einfach der Prozess, auch mich dazu zu erziehen, immer wieder dieses, okay, wir machen vom einen zum anderen, wir heben auf und damit darf er, und
genau.
selbstverständlich erwarte ich das dann irgendwann auch vom Hund, dass er auf die Freigabe wartet, aber es ist
Genau.
ja immer die Frage, wo stehe ich gerade, ne? Also
So
wo
ist
sind
es.
wir hier?
Genau, absolut. Und genau, und eine zusätzliche Fehlerquelle, die sich auch eben immer wieder einschleicht, ist eben, dass was wir eh vorher schon mal kurz besprochen haben, dass einfach zu viel zu schnell erwartet wird. Und da gehört eben auch das dazu. Also, dass man wirklich entweder zu lange schon wartet, bis dass man eben das Freisignal gibt. Und da ist wirklich der Schlüssel, so variabel wie möglich diese Zeitdauer gestalten. Vielleicht nur ganz kurz nochmal ein kleiner Bogen zurück zum generellen Thema Futterbelohnung im Dummy-Training. Weil das ist auch was, was ich hoffe, hast du, gibt es einen eigenen Beitrag dazu für den Dummy-Training?
Wir haben das Thema Lernverhalten mit der Ariane
Okay.
Ulrich mit drin, wo wir natürlich auch darüber sprechen, was sind denn
Okay.
alles Belohnungen? Und natürlich
Okay.
ist Futter eine Belohnung, aber es
Genau, richtig. Ist
gibt andere.
sogar eine ganz wichtige, biologisch relevante. Deshalb ist es immer schade, wenn die Leute sagen, oh nein, keine Futterbelohnung, weil es natürlich schon für die meisten Hunde eben ein wichtiger Verstärker ist. Und Verstärkung bedeutet, das werdet ihr ja dann in dem separaten Vortrag oder in dem Gespräch nochmal hören dann, aber nur ganz kurz, wenn wir gerade drüber sprechen, Verstärkung bedeutet, dass dieses Verhalten zukünftig in einer ähnlichen Situation häufiger gezeigt wird oder die Intensität von dem Verhalten höher wird. Das ist einmal ganz grundsätzlich die Definition von Verstärkung. Das heißt, üblicherweise will ich, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen zum Stopfpfiff, will ich ja haben, dass mein Hund genau dieses spezielle Verhalten, was wir vorhin gerade definiert haben, oder diese Sequenz an Verhalten, diese Verhaltenskette verlässlich zeigt. Das heißt, wenn ich weiß, mein Hund ist futtermotiviert, dann meiner Ansicht nach sollte ich tatsächlich schon versuchen, dass ich zumindest immer wieder mal mit Futter belohne. Weil es einfach für den Hund wirklich, es ist ein primärer Verstärker, es ist biologisch relevant. Das heißt, es wäre wirklich schade, wenn ich das nicht verwenden würde. Was allerdings oft eben zu diesem Missverständnis kommt, dass Futterverstärker im Dummy-Training schlecht ist, ist, und das sage ich jetzt ganz gerade hinaus,
Immer raus
immer
damit.
raus damit, ist halt einfach, dass er Batschat, um im Österreichischen kurz zu bleiben, eingesetzt wird. Das heißt einfach,
Ja.
Timing nicht richtig ist, dass die Leute das Futter von Haus aus schon in der Hand haben, dass eben vielleicht zu hochwertiges Futter eingesteckt wird. Ja? Wenn ich eh schon einen motivierten Hund habe, dann ist es in den meisten Fällen gar nicht nötig, dass ich da mit der super über drüber Knackwurst oder Leberwurst oder so irgendwie.
Nee, da können sich meine sehr schwer dann wieder aufs
Genau,
Machen konzentrieren.
richtig, Christina, richtig. Die werden dann so hochgepusht, weil sie dieses immens tolle Futter haben oder mitriechen natürlich, dass sie sich gar nicht mehr konzentrieren können. Also das ist natürlich dann auch wieder kontraproduktiv. Und das sind einfach so Feinheiten, so subtile Dinge, die man bedenken muss und wo man einfach dann auch als Trainer das erkennen sollte und eben sagen könnte, wisst ihr was? Probieren wir es mal einfach mit dem lapidaren Trockenfutter.
Genau.
Wie es in manchen Fällen oder zumindest in den Fällen von meinen hochmotivierten Hunden mehr als ausreichend. Und über das Training, was wir, und das passt jetzt auch wieder zum Stopfpfiff natürlich, wenn wir dann eben das Stoppen und die Handsignale zusammenführen, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass durch das Paaren, wenn ich jetzt zum Beispiel die Abgabe, das Tauschen sozusagen mit einem appetitiven Stimulus, also sprich mit Futter oder mit Spiel, verstärke, dann wird das Dummy zu einem konditionierten Verstärker. Das heißt, wir brauchen dann da nimmer jedes Mal so hochfrequent verstärken, sondern das Aufheben, das Finden von dem Dummy und dann eben in weiterer Folge das Zurückbringen des Dummies ist eben auch schon verstärkend. Das heißt, ich kann dann, sobald meine Verhaltensweisen flüssig gezeigt werden, dann tatsächlich eben diese speziellen, ich nenne es jetzt einmal, systematisch hinzugefügten Verstärker Ausbau oder ausschleichen, so ist der Begriff, ausschleichen, und es reicht dann in vielen Fällen eben, dass die Hunde eben Zugang zum Dummy erhalten und das dann eben uns apportieren können. Also das ist was, was man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Genau.
Auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig, dass du das hier so detailliert nochmal erklärst. Es ist ja auch so ein einfacher Spruch immer mit dem, ja, der Hund muss das ja auch fürs Dummy selber machen. Ja. Es gibt viele, die das schon gerne so auch tun, aber ich kann auch einen Hund, der das so noch nicht tut, eben entsprechend, wenn ich die richtige Motivation erstmal reinbringe, wenn ich eben verstehe, wie kann ich meinen Hund zu Dingen motivieren und was verstärke ich wann, dann kann ich es natürlich auch reinbringen. Aber es ist halt nicht selbstverständlich, ne? Also es ist immer so bei ganz vielen, wo wir mit Retrievern arbeiten und wenn du dann irgendwo für Futter auspackst, dann immer dieses, ah, ja, der muss das ja auch so. Ach, ja, gut. Aber sehr, sehr wichtig, dass du es an dieser Stelle hier auch nochmal so super erklärt hast, dass es auch nochmal jeder sich hinter die Öhrchen schreiben kann.
Richtig.
Darauf nochmal ein bisschen genauer das Ganze dann eben machen kann.
Genau.
Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen exemplarisch, ich meine, klar, man muss immer schauen, was bringt der Hund mit, was macht er gerne, wie kann ich denn motivieren oder wie kann ich eben das Ganze aufbauen? Welche Voraussetzungen habe ich? Aber wie gehst du so, ich sage mal, einen groben Plan hat man ja im Kopf. Was mache
Genau.
ich so grob strukturiert vorwärts? Kannst du uns mal so ganz grob durchgehen? Wie fängst du an? Was sind so Sachen, worauf du achtest? Wie gehst du weiter? Vielleicht mal so ein bisschen groben Fahrplan.
Genau, so grobe Guideline. Ja, selbstverständlich. Sehr gute Idee. Also im Grunde ist es so, dass ich eben tatsächlich den Stopfpfiff schon mit dem Welpen beginne. Also schon mit 9, 10 Wochen, je nachdem, wann ich meinen Welpen abhole oder wann der eben einzieht. Dann haben wir mal eine Woche auf alle Fälle Pause, wo wir uns zusammen gewöhnen. Aber auf was soll ich warten? Also Training ist ja auch bindungsfördernd, speziell wenn man eben über positive Verstärkung arbeitet. Deshalb gleich rein und gleich mal auf beginnen, den Stopppfiff aufzubauen. Und das schaut bei mir so aus, dass ich das eben über oder mit Hilfe von einer Leckerlisuche aufbaue. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Hund, den Jungen, den Welpen vor mir und ich gibt das Freisignal, schupft das Leckerli einfach nur, meine Güte, ein paar Zentimeter vom Welpen weg. Der Welpe läuft natürlich nach, frisst das Leckerli. Ich gehe ganz nah zum jungen Hund hin, wirklich, dass ich quasi neben ihr stehe oder neben ihm stehe, gib den und sag dann dazu, sit. Das setzt natürlich voraus, das habe ich jetzt nur vergessen, das setzt natürlich voraus, dass der Welpe schon gelernt hat, sich auf Signal Sit oder Sitz hinzusetzen. Das ist natürlich ein wichtiges Prerequisite Skill, also Voraussetzungsfertigkeit quasi, dass ich überhaupt dann mit dem Stopppfiff beginnen kann, weil wir wollen ja haben, dass eben dieses neue, und das ist auch immer wichtig, das neue Signal muss dem alten Signal vorgeschalten werden. Wenn ihr das anders herum macht, kann es sein, dass es auch klappt, aber effizienter und vom Lernprozess her richtiger ist eben das neue Signal muss vorgeschalten sein und das schon bekannte Signal wird dann sozusagen nachgegeben, nachgeschossen. Das heißt, sit, wenn der Welpe sich dann eben hinsetzt, nachdem er das Leckerli gefressen hat und mich anschaut, dann kann er Lobwort geben, ein Markersignal geben, was auch immer die Leute dann eben gern machen und kann eben zum Beispiel dann den Welpen in Position füttern. Oder ich kann auch sagen, okay, frei und ich schupfe nur mein Leckerli woanders hin. Oder kann natürlich, beim jungen Hund muss man da ein bisschen aufpassen, je nachdem wie in welchem Wachstumsschritt der gerade ist und wie der Untergrund ist. Wenn ich das auf einem harten Untergrund mache und der Hund ist gerade wirklich in einem richtigen Wachstumsschub drinnen und ich habe einen Hund, der gern springt, dann muss ich da vielleicht mit Spielzeug ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das okay ist für einen jungen Hund, dann kann ich natürlich auch Freisignal geben und dann, was weiß ich, am Ball oder ein Stofftier oder so irgendwas eben nach hinten werfen. Und der Welpe darf kurz mit dem Stofftier eben oder mit dem Ball interagieren, dass er auch was hat von dem. Das ist auch was, was er oft übersehen wird, dass die Leute zwar dann mit Spielzeug belohnen, aber das dann sofort wieder haben wollen. Aber das Sinn von dieser Belohnung ist ja, dass der Hund was hat davon. Und auch da wieder schauen, ist es so, da mag der Hund sich gern selber mit dem beschäftigen Oder in sehr vielen Fällen ist ja eigentlich der Verstärker die Interaktion mit uns. Dann kann ich ja kurz halbe Minuten oder so oder gar nicht mal so lang, 20 Sekunden kurz mit dem Welpen spielen und dann setze ich wieder quasi das Tausch mit dem Welpen wieder, steckt das Spielzeug wieder ein in die Dummy-Tasche oder in meine Tasche und quasi beginne dann die nächste Wiederholung von derselben Übung. Und wie gesagt, da schaue ich eben schon, dass ich die Zeit, die der Welpe so ein bisschen vor mir sitzt, das ist immer ganz wichtig. Wir wollen haben, dass die Hunde vor uns sitzen. Das ist ganz wichtig. Deshalb da dann auch eben in Position füttern, wenn es passt für den Hund. Und die Übung eben schon so aufbauen, sich selbst auch dann vielleicht so zu positionieren, dass der Hund wirklich vor mir ist. Nicht neben mir, nicht in der Fußstellung, sondern wirklich vor mir. Und da kann ich eben dann diese weiteren Schritte aufbauen. Je sicherer der Hund mit diesen Übungen wird, kann ich eben dann schauen, okay, die Dauer aufbauen. Wenn das gut funktioniert, kann ich schauen, dass ich langsam und schrittweise die Distanz vom Hund zu mir aufbaue. Das heißt, ich gehe dann, sobald der Hund sitzt, kann ich eben zum Beispiel mal einen Schritt zurückgehen, Markersignal, Lobwort, was auch immer, Freisignal, das ist wichtig. Ich weiß, dass für viele Kolleginnen, Klientinnen, das Markersignal schon das Aufhebungssignal ist. Das ist jetzt nicht super falsch, aber es hat sich bewährt, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt für das bessere Verständnis des Hundes quasi zu sagen, hey, du hast gerade was Richtiges gemacht, mach das noch weiter, bis das tatsächliche Auflösungssignal kommt, wie zum Beispiel frei oder saus. Und dann kann ich wieder nach hinten belohnen, womit auch immer ich möchte. Also, und über die Wiederholungen, das kann ich, also ich mache es jetzt mit den jungen Hunden nicht jeden Tag, weil da gibt es ja auch natürlich andere Schwerpunkte, auf die wir uns konzentrieren wollen, Sozialverhalten, andere Übungen aus dem Dummy-Training. Also gibt es ja eben viele unterschiedliche Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen, aber es ist schon was ich eben schon mit den Welpen, mit den jungen Hunden aufbaue und eventuell auch starte in einem Umfeld, das wenig zusätzliche Ablenkungen hat. Also zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit mit einer Trainingshalle. Das ist natürlich super, wenn man sowas
Naja.
zur Verfügung, ja, wenn man sowas zur Verfügung hat, ist das natürlich cool. Aber es steht auch überhaupt nichts, spricht nichts dagegen, dass man sagt, man baut es bei sich in der Wohnung auf, soweit man halt die Möglichkeiten hat. Man braucht ja auch nicht so reinpfeifen, sondern es reicht ja, wenn man nah ist, dass man ganz leise nur diesen Sitzpfiff gibt oder diesen Stopppfiff gibt. Üblicherweise, das ist auch noch was, was ich unbedingt noch gern ansprechen möchte. Üblicherweise ist es so, dass die Hunde, und das ist dann eben aus dem Bereich der klassischen Konditionierung, das ist klassische Generalisierung, dass sie das schaffen, diese Generalisierung eben von dem leiseren Signal hin zu dem lauteren Signal, wenn sie eben dann weiter weg sind. Also wenn sie mal das Konzept von dem Stoppen verstanden haben, dann ist dieser Sprung sozusagen eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und um da gerade noch mal ganz kurz einzuhaken, es ist ja auch so, dass wir Menschen nicht immer gleich pfeifen. Also, und das ist ja auch was man den Hunden zugute halten muss, dass die eben auch das Lernen in diesen kleinschrittig aufgebauten Trainingseinheiten, dass quasi dieses Signal sich in den meisten Fällen jedes Mal eine Spurli anders anhört. Manchmal ist es vielleicht länger, manchmal ist es vielleicht eine Spurli kürzer, auch wenn wir uns bemühen, dass wir immer gleich pfeifen. Manchmal hat man ein bisschen mehr Speichel involviert.
Ja, die Pfeife schon die ganze Zeit zwischen den Zähnen kleben hat und
Richtig.
dann hinterher denkt, oh, Pfeife,
Genau, richtig.
ist
Richtig.
ganz viel mit dabei.
Richtig, richtig. Und dann hört sich das natürlich auch ein bisschen anders an, als wenn man die Pfeife zum Beispiel frisch in den Mund gibt. Also das sind so Generalisierungen aus dem klassischen Bereich des Lernens, die quasi da schon als erwünschtes Nebenprodukt quasi mittrainiert werden. Das ist auch ein Aspekt. Und ein zusätzlicher Aspekt, der dann speziell eben wichtig wird für später, wenn ich das dann eben diese Fertigkeiten, die ich vielleicht drinnen jetzt aufgebaut habe, nach draußen transferiere. Wir wollen immer Generalisation im Hinterkopf haben. Deshalb sollte man schauen, dass man das dann auch relativ rasch nach draußen ins tatsächliche Gelände transferieren. Und da ist es dann wichtig, und es ist jetzt blöd, dass ich die Pfeife nicht umhab, aber ist egal, dass auch wenn ich nicht vorhabe, den Hund zu stoppen,
Immer da rein.
richtig.
Oder immer in der Hand. Also irgendwie
Richtig.
eben was zu haben, was nicht antizipieren lässt. Ah
So
ja,
ist es,
kann
ja.
die Pfeife dann auf einmal da, dann machen wir was damit.
Genau, richtig. Und sie sind so gut im Beobachten und so gut im Verknüpfen von eben von diesen Kontingenzen. Und sie kennen uns dann schon in- und auswendig. Deshalb müssen wir versuchen, da noch eine Spur cleverer zu sein und eben zu schauen, okay, ich habe die Pfeife einfach mal im Mund und stopp aber nicht. Oder ich habe sie, wie du richtig sagst, in der Hand. Also einfach wieder so abwechslungsreich wie möglich die Trainingseinheit zu gestalten, damit die Hunde eben diese subtilen Dinge nicht auswendig lernen, sondern dass es wirklich um das Signal geht und nicht um eben eine eigentlich völlig irrelevante Handlung von uns, eben, dass die dann eben quasi die Stimuluskontrolle übernimmt und dann eben leider nicht mehr das eigentliche Signal. Ganz wichtig.
Genau, auch so ein Punkt, immer wieder in den Hinterkopf
Richtig.
rot hineinschreiben,
So
um
ist es.
dann
So
eben
ist es.
auch so ein bisschen in Erinnerung zu behalten.
Genau.
Jetzt würde ich dich gerne fragen, wie gehst du dann so weiter? Das ist dann ja immer so die Frage auch von vielen im nächsten Schritt, wenn ich das jetzt gut mit meinem Hund, ich sag mal so in dieser einzelnen Sequenz, gut hinbekomme und ich sage jetzt mal, ne, wenn wir es aufbauen, kurze Entfernungen klappen super. Wie fängst du dann an, Entfernung reinzubringen? Wie machst du das gerne? Was sind so deine Tipps dafür? Wie funktioniert das bei dir gut?
Ja, also interessanterweise ist es so, dass bei mir, das wenn die Leute sich an den Aufbau von mir halten, die Distanz tatsächlich dann überhaupt kein Thema ist. Also natürlich bauen wir es, ich sage mal, wir bauen die Distanz schon auf ungefähr, naja, bis zu 20 Schritten, sage ich jetzt. Also das ist jetzt nicht super weit. Meiner Erfahrung nach, wenn eben die Hunde das mal sicher, flüssig, das Stoppsignal, quasi die dazugehörigen Verhaltensweisen abrufen können, dann ob das jetzt 20 oder 50 oder 80 oder 100 Schritte sind, ist dann im Endeffekt egal. Und was mich vor vielen, vielen Jahren tatsächlich mit diesem oder in diesem Ansatz bestärkt hat, war ein Vortrag von Dr. Bob Bailey. Das ist einer, sicher geläufiger Name mittlerweile, ein ganz bekannter Tiertrainer, der sehr viel mit marinen Säugern gearbeitet hat. Und der hat in einem Vortrag uns erzählt von seiner Arbeit eben mit Delfinen für, ich weiß jetzt nicht mehr, für irgendeine Regierungsbehörde in den USA eben. Und diese Delfine wurden trainiert, um Unterwasserbomben aufzufinden eben und anzuzeigen. Ist ja ewig lang her, also sicher in den 50er Jahren oder so, 50er, 60er Jahren. Und was er eben dann gesagt hat und wo es bei mir dann sprichwörtlich Klick gemacht hat und mir es aufgefallen ist, hey, das funktioniert bei mir eigentlich genauso, ist eben, dass er sagt, wenn diese Verhaltensweisen flüssig gezeigt werden können, dass unsere Lerner, unsere Tiere, diese Kontingenzen verstanden haben, das heißt diese dreiteilige Kontingenz, das heißt Verhalten, Konsequenz in Form von positiver Verstärkung, sei es sofort oder eben auch vielleicht dann ein bisschen zeitverzögert oder eben auch in Verbindung mit einem konditionierten Verstärker. Und das dazugehörige Signal, also der diskriminative Stimulus, um da jetzt nur mal ein paar wissenschaftliche Wörter mit einzubauen, ja,
Auf
richtig.
jeden Fall mit da rein.
Ja, Wenn diese dreiteilige Kontingenz klar ist für unsere Lerner, dann ist die Distanz überhaupt kein Problem mehr, kein Thema mehr. Und das ist genau das, was ich eben mit meinen Hunden im Training auch feststelle. Ob das jetzt 20 Meter sind oder 100 Meter, ist für meine Hunde wirklich egal und auch für die Hunde, die bei mir trainieren, weil die das einfach mit diesem kleinschrittigen Aufbau so verinnerlicht haben, dass eben und auch dieses Signal, eben dieses Pfeifengeräusch so gut generalisieren konnten, dass das eben tatsächlich dann überhaupt kein Thema mehr ist.
Aber
Aber es gibt natürlich Klienten, die kommen, weil es eben genau dieses Problem haben. Und dann ist es so, dass ich mir das zeigen lasse, okay, wo ist ungefähr die Grenze, wo funktioniert es noch? Das lasse ich mal zeigen. Bleiben wir nur mal kurz bei den 20, 25 Schritten. Da funktioniert es noch. Dann starten wir noch einmal mit dem Training von einer Distanz, wo es eine Spur kürzer ist, als diese 25 Schritte und baut dann quasi vorsichtig diese Distanz wieder auf. In den meisten Fällen ist es dann auch so, dass die Hunde beginnen nachzurutschen. Das ist auch was wir nicht wollen. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass ich dieses Stoppsignal überhaupt noch mal komplett neu aufbaue mit ihnen. Genau. Und
Das
was
ist immer
natürlich
so
auch ganz kurz nur,
der.
Christina, ganz kurz nur, weil es mir gerade einfällt, was natürlich auch eine Limitation ist vom Distanzaufbau, ist eben die Geschichte mit dem Werfen der
Ja.
Bewegungen. Also das ist ja auch eben dann, wenn ich jetzt eben 30 Meter weit weg stehe vom Hund, das ist schon eine ordentliche Distanz zu werfen. Also das ist eine Limitation, wo ich einfach schaue, dass ich, sobald ich diese Distanz erreicht habe, ist es aber eben üblicherweise so, dass die Hunde dann diese kontinuierliche Verstärkung, also jedes Verhalten, jedes Mal eben das richtige Zeigen vom Verhalten auf das Stoppsignal wird verstärkt, ist gar nicht mehr nötig. Ist gar
Das
nicht
ist
mehr nötig.
ja, das ist so ein bisschen auch der Punkt. Ich glaube, immer dann, wenn es so auf Distanz Schwierigkeiten gibt, gab es sehr häufig ähnliche Dinge, die dann irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig gelaufen sind. Einfach so dieses Kleinschrittige fleißig zu machen, eben
Genau.
nicht einfach zu sagen, ah, ich habe das jetzt fünfmal gemacht, das hat super geklappt und jetzt machen wir halt schon direkt das nächste, sondern erstmal diese Regelmäßigkeit wieder und wieder und wieder und wiederholen. Ist ja im Grunde wie beim Kompfiff auch. Irgendwann wollen wir da sein, dass wir diese Pfeife nutzen können und
Genau.
der Hund macht es erst, bevor er nachdenkt, warum er es machen
Richtig.
soll. Und da wollen wir ja hin und da auch einfach am Anfang ein bisschen Ausdauer zu zeigen, kleinschrittig Geduld, immer wieder, immer wieder. Lohnt sich am Ende des Tages dann eben doch.
Absolut.
Und
Absolut.
so back to, dann auch wieder to the roots, wenn man eben sagt,
Absolut.
ich scheitere hier an irgendwelchen Punkten,
Genau.
dann eben echt nochmal zu sagen, okay, ich gehe zurück und
Richtig.
kann ich das Ganze machen, ist sicherlich dann sehr, sehr sinnvoll.
Richtig. Und in ganz hartnäckigen Fällen, ich meine, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber in ganz hartnäckigen Fällen sollte man auch nicht davor zurückschrecken, dass man Hilfsmittel verwendet, wie eben zum Beispiel Bodentargets, wo man sagt, okay, man verwendet das jetzt mal als Hilfestellung, als sogenanntes Prompt. Eben für den Hund, dass man das nur mal neu aufbaut und dann eben schaut, eben mit Hilfe von diesem Prompt, von diesem Bodentarget, dass der Hund lernt, dort in dem Umkreis, das kann jetzt tatsächlich sein, ein kleiner Vorleger oder ein kleines Handtuch, das man eben aufbaut oder irgendeine so eine Gummiplatte oder irgend sowas. Oder kann auch sein, dass man einfach so einen kurzen Stecken verwendet. Da muss man auch nur aufpassen, dass der hoch genug ist, dass der Hund sich nicht verletzen kann. Dass der Hund einfach wirklich lernt, okay, in dem Umfeld von diesem Target setze ich mich hin und das kann ich ja dann immer wieder mehr dann ausschleichen, je sicherer der Hund damit wird. Also das ist was in hartnäckigen Fällen, kann man auch sowas einbauen und einsetzen oder auch Plattformtraining. Also da wirklich nicht davor zurückschrecken, solche Hilfsmittel einzusetzen, aber In den meisten Fällen ist es gar nicht nötig. Da kann man das darauf zurückgreifen, was du gerade ganz richtig gesagt hast, dass man einfach wieder back to the basics, back to the roots geht und eben schaut, okay, was kann ich an dem Aufbau noch verbessern oder wo könnte sich der Fehler eingeschlichen haben und dann das eben nur mal neu aufbauen. Speziell bei Hunden eben, die zum Nachrutschen tendieren, wo einfach, man, dass das Nachrutschen ist ja ein Hinweis darauf, dass einfach zu schnell die Distanz aufgebaut wurde. Da kann ich dann mir eben eventuell mit so Hilfsmitteln eben wie Bodentargets abhelfen, dass das nochmal klarer wird für den Hund.
Sehr gut, das nochmal so als Tipp. Wie kann ich dann eben
Ja.
auch schon mal so das eine oder andere, was vielleicht bisher nicht ganz so optimal schon funktioniert, dann auch nochmal ein bisschen verbessern? Und wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit hier schauen.
Richtig,
Wir
richtig,
haben
richtig.
unendlich viel Zeit. Ich glaube, darüber könnten wir so wahnsinnig
Ja,
erzählen.
absolut, absolut.
Aber in diesem Sinne erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, jetzt ist zumindest noch mal jedem klar geworden, ob er schön klein aufgebaut hat, schön klein aufbauen wird oder vielleicht noch mal schön klein zurück aufbauen soll.
Richtig, genau.
Hier noch mal ein kleines bisschen mit dazu. Selbstverständlich gibt es dann auch noch mal ein paar Möglichkeiten. Wie kann ich denn verschiedene Übungen und. Das
Genau.
ist ja hier lediglich mal, um ein bisschen hinein zu überlegen, hineinzuschauen und sich
Richtig.
hier ein kleines Bild zu machen.
Genau.
In diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, wenn ihr euch dafür auch noch mal weiter interessiert, ihr findet natürlich auch Nicole im Netz mit. Ja, ist ja eigentlich so die Marke, ne? Happy Fellow, wo man
Ja.
bei euch Weiterbildungen findet, auch für Trainer, dass sie den Dummy-Bereich dann eben auch als Weiterbildungsmaßnahme bei euch finden. Auch natürlich verschiedene Angebote für Kunden direkt mit Hund, nicht nur für Trainer, sondern auch
Nein, richtig.
Seminare und Co. Und
Genau.
hier wird es ja auch nochmal eine Webinaraufzeichnung zum Thema Stopfhilf geben, wo dann hier die Teilnehmer aus dem Online-Kongress auch nochmal ein kleines Goodie von dir bekommen.
Ah, ja,
Das
richtig.
verlinken wir euch hier alles natürlich unten in der Infobox, dass ihr hier entsprechend auf alles zugreifen könnt. Ein wichtiges Thema, sicherlich viele Infos immer dafür gut, sich hier nochmal ein bisschen reinzufuchsen. Und toll, dass du da nochmal so etwas anbietest. Und ja, ich danke dir sehr.
Sehr
Hat mich
gerne, hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir
Wünsche dir
und
alles Gute für den Kongress.
Dankeschön.
Viel
Und ich würde
Erfolg.
sagen, wir sehen, lesen, hören uns und euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Nutzen der Infobox mit den ganzen Informationen. Und wenn ihr Nicole sucht für das Training, dann findet ihr natürlich hier auch den passenden Link drunter und könnt euch hier entsprechend mit ihr vernetzen. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Baba.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.